So ein bisschen Do It For The Plot-mäßig, glaube ich, dass sie das gemacht hat.
Ja, ich meine, also sie hatte ja auch auf jeden Fall halt ein Talent, ihr Image aufrechtzuerhalten und sich selbst zu vermarkten.
Das, was sie alles erlebt hat, wir haben schon mehrmals gesagt, das reicht eigentlich für 10 Leute.
Also ich sag dir ganz ehrlich, wenn es bei mir auch so laufen würde, würde ich mich auf jeden Fall nicht beschweren.
Boah, krass, das ist echt mutig. Ich weiß nicht, ob ich mich das damals getraut hätte.
Und man muss sich da halt immer wieder mal vor Augen führen, dass sie das alles in der Zeit gemacht hat, in der es für Reporterinnen noch als undamenhaft gesehen wurde, für eine Story im Regen zu recherchieren.
Eine wichtige Information, bevor wir mit der Folge starten. In dieser Folge geht es um Themen wie körperliche Gewalt und Misshandlung. Für alle, die diese Stellen überspringen möchten, schreiben wir die genauen Timecodes in die Folgenbeschreibung. Hey zusammen und herzlich willkommen bei der neuen Folge unseres Podcasts Frauensachen hier bei Eldoradio. Bei uns dreht sich alles um Frauen der Geschichte und über die, die heute Geschichte schreiben. Ich bin Vanessa Meurer und ich habe heute Judith Odenthal bei mir. Zusammen sprechen wir heute über eine Frau, die in Rekordzeit um die Welt gereist ist. Hi Judith, ich bin echt gespannt, was du mir gleich alles erzählst.
Hallo, ja, ich freue mich auch schon drauf. Es geht nämlich um eine echt interessante Person.
Über welche Dame sprechen wir denn heute?
Ja, heute reden wir sozusagen über eine Kollegin von uns. Die heutige Dame war nämlich Journalistin, zumindest unter anderem. Wir sprechen heute über Nellie Bly.
Also Nellie Bly, der Name hat mir bis vor kurzem noch nichts gesagt und da bin ich bestimmt nicht die Einzige. Wer war Nellie Bly denn?
Ja, das ist jetzt gar nicht so leicht, das kurz zusammenzufassen. Sie wurde 1864 in Pennsylvania geboren, hat also zur Jahrhundertwende gelebt. In der Zeit hatten Frauen ja noch deutlich weniger Freiheiten als Männer und viele Dinge waren nicht so einfach, arbeiten oder reisen zum Beispiel. Das hat Nellie in ihrem Leben aber alles trotzdem geschafft. Am bekanntesten ist sie aber wohl als Journalistin geworden oder genauer gesagt als eine der Begründerinnen des Investigativjournalismus.
Investigativjournalismus ist ja quasi die Königsdisziplin im Journalismus. Investigativer Journalismus greift ja vor allen Dingen gesellschaftliche und sehr komplexe Themen auf und zeichnet sich durch eine besonders schwierige oder zeitintensive Recherche aus, oft auch undercover. Aber allein die Arbeit als Journalistin, vor allen Dingen als Frau, war zu dieser Zeit ja wahrscheinlich echt ungewöhnlich. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen?
Ja, also genau genommen ist nicht Nellie Bly zum Journalismus gekommen, sondern Elizabeth Cochran. Nellie Bly ist nämlich das Pseudonym, unter dem sie dann geschrieben hat. Also die ist sozusagen durch den Journalismus erst entstanden. Ich nenne sie jetzt im Weiteren aber trotzdem Nellie, weil es halt vor allen Dingen um ihre Person in der Öffentlichkeit gehen wird. Die Geschichte von ihrem Karriereanfang klingt ehrlicherweise ein bisschen wie ausgedacht. Also es ging alles mit einem Leserbrief los, den sie an die Zeitung Pittsburgh Dispatch geschickt hat. Darin wurde nämlich ein Artikel namens What Girls Are Good For veröffentlicht, also wofür Mädchen gut sind. Und ja, halt laut dem Artikel finde ich so viel. Und darüber hat sich Nellie in ihrem Brief ordentlich aufgeregt. Die Redaktion war davon letztendlich aber so beeindruckt, dass sie ihr eine Festanstellung anboten. Also ich sag dir ganz ehrlich, wenn es bei mir auch so laufen würde, würde ich mich auf jeden Fall nicht beschweren.
Ich glaube, da würde ich mich auch nicht beschweren. Von so einer Geschichte würde ich immer wieder erzählen. Was hat sie denn so bei der Zeitung dann geschrieben?
Sie ist direkt mit ziemlich kritischen Reportagen eingestiegen, zum Beispiel über die Arbeitsbedingungen für Frauen in der Stahlindustrie. Sie war also von vornherein sehr interessiert an Themen, die mit sozialer Gerechtigkeit zu tun hatten und hatte da auch keine Angst vor, so ein bisschen heiklere Angelegenheiten kritisch auseinanderzunehmen.
Aber ihre Arbeit war zu dieser Zeit ja bestimmt nicht leicht. Wie waren denn zu der Zeit die Umstände für Frauen?
Ja, also für Frauen war die Arbeit im Journalismus, wie halt eigentlich in den meisten Bereichen, damals auf jeden Fall nicht ganz einfach. Die Gesellschaft war ja generell sehr männerdominiert und die Zeitungsredaktion sowieso. Und weibliche Reporterinnen galten als weniger verlässlich und auch generell weniger kompetent als männliche. Außerdem sollten Frauen sich auch eher mit aus damaliger Sicht Frauenthemen beschäftigen. Also es gab halt in vielen Zeitungen sogenannte Women's Pages. Da ging es dann eher um so Themen, die mit Familie, Haushalt und Mode zu tun hatten. Da ist ja auch grundsätzlich erstmal überhaupt nichts falsch dran, aber für Frauen war es halt sehr schwierig, sich mit anderen Themen auseinanderzusetzen, selbst wenn sie das halt vielleicht eigentlich gewollt hätten.
Und hat das Nellie Bly irgendwie aufgehalten oder hat sie ihre Themen dann geändert?
Also Nellie hat für ihre kritischen Reportagen schon früh viel Gegenwind gekriegt und sollte dann auch weniger brisante Themen behandeln, das hat sie aber nicht gemacht. Sie hat dann 1886 sogar ihre Festanstellung aufgegeben und ist durch Mexiko gereist. Von da aus hat sie sozusagen als freie Journalistin Berichte an den Pittsburgh Dispatch geschickt, bis die mexikanische Regierung sie nicht mehr im Land haben wollte. Ihre Berichte waren denen nämlich dann auch zu kritisch. Sie hat zum Beispiel viel über die Lebensumstände von armen Bevölkerungsschichten in Mexiko und Korruption im Land geschrieben. Und man muss sich da halt immer wieder mal vor Augen führen, dass sie das alles in der Zeit gemacht hat, in der es für Reporterinnen noch als undamenhaft gesehen wurde, für eine Story im Regen zu recherchieren.
Boah, krass, das ist echt mutig. Ich weiß nicht, ob ich mich das damals getraut hätte, aber naja, im Regen zu recherchieren ist zwar immer noch nicht besonders angenehm, wird heute aber nicht mehr als undamenhaft angesehen. Und da war sie ja gerade erst mal Anfang 20, also so alt wie wir. Hatte sie denn auch sowas wie einen großen Durchbruch?
Ja, auf jeden Fall. Also nach ihrer Mexiko-Reise ist sie nach New York gegangen und hat dort bei New York World angefangen. Das war damals eine der größten Tageszeitungen der USA. Der Verleger war da übrigens Joseph Pulitzer, der auch den Pulitzer-Preis gestiftet hat. Das ist ja so ein bisschen der Oscar des Journalismus sozusagen. Für die New York World hat Nelly dann ihre erste große investigative Story geschrieben. Sie hat sich dafür undercover in die Frauenpsychiatrie Blackwell's Island einweisen lassen, um über die Zustände innerhalb der Einrichtung zu berichten. Das war also schon eine ziemlich radikale Aktion und hat auf jeden Fall Aufmerksamkeit erregt. Ihre Berichte wurden als Serie von der World veröffentlicht und später dann noch gesammelt als Buch unter dem Titel 10 Days in a Madhouse.
Das ist ja eine echt krass aufwendige und auch schwierige Recherche, aber da konnte man ja auch damals nicht einfach so hereinspazieren. Wie hat sie sich dann darauf vorbereitet?
Ja, es ist auf jeden Fall krass. Also sie musste ja auch die Menschen um sich herum und ausgebildete ÄrztInnen täuschen. Wenn man 10 Days in a Madhouse liest, merkt man auch echt, was Nelly für eine entschlossene Person war. Sie wusste nämlich selbst gar nicht so richtig, wie sie dieses Projekt jetzt angehen soll. Das hat sie sich aber nach außen hin nicht zu sehr anmerken lassen. Also über die Aktion schreibt sie in ihren Berichten, I said I could and I would and I did. Also halt, ich habe gesagt, ich könnte es und ich werde es machen und ich habe es gemacht. Sie hat sich dann einfach einen eigenen Plan ausgedacht und improvisiert. Also sie beschreibt zum Beispiel, wie sie im Spiegel so einen ganz starrenden Blick geübt hat, bis sie sich so ein bisschen vor sich selbst erschreckt hat. Und dann ist sie unter falschem Namen in einer Unterbringung für Arbeiterinnen eingezogen und hat da dann die Leute überzeugt, dass sie untersucht und eingewiesen werden müsse.
Also sie wirkt auf jeden Fall sehr selbstbewusst und sehr entschlossen. Ich habe ja auch gelegentlich schon mal improvisiert und dann geschaut, wie das Ganze funktioniert. Aber bei so einer Recherche hätte ich mich noch viel, viel länger vorbereitet. Welche Auswirkungen hatte diese Reportage denn am Ende?
Also zum einen war es so ein bisschen der journalistische Durchbruch für Nelly Bly. Zum anderen hat ihr Bericht aber auch zu einer gerichtlichen Untersuchung der Psychiatrie geführt. Die Zustände, die sie beschrieben hat, waren nämlich ziemlich heftig. Sie hat beobachtet, wie Patientinnen körperlich misshandelt wurden, also zum Beispiel geschlagen. Manche Frauen wurden auch nur angeleint ausgeführt, also wie Hunde letztendlich. Die Räume waren eiskalt, genauso wie das Wasser, in dem die Frauen baden mussten. Und die Mahlzeiten waren kaum essbar und auch nicht genug. Also teilweise ging es den Patientinnen durch Blackwell's Island deutlich schlechter. Nelly erzählt da vor allem von Miss Mayard, einer Frau, die mit ihr zusammen angekommen war und die ihrer Ansicht nach erst durch den Aufenthalt da psychische Probleme entwickelt hat. Die Einrichtung wurde dann tatsächlich nach der Untersuchung auch geschlossen.
Dann hat sie mit ihrer Reportage ja echt viel in Gang gesetzt. Gab es denn neben den Veränderungen in der Psychiatrie auch Veränderungen für andere Frauen, die im Journalismus zu dieser Zeit gearbeitet haben?
Nelly war auf jeden Fall nicht die Einzige, die um die Jahrhundertwende den Journalismus umgekrempelt hat. Sie war aber so ein bisschen Vorreiterin einer ganzen Bewegung von sogenannten Girl Stunt Reporters. Das waren Frauen, die sehr mutig journalistisch gearbeitet haben und dabei ähnliche, ja, eben Stunts vollbrachten wie Nelly. Also sie gingen oft undercover, um gesellschaftliche Missstände aufzudecken und auch gesellschaftlichen Wandel zu provozieren. Die Stücke von den Girl Stunt Reporters waren auch in einem etwas anderen Ton geschrieben als die bis dahin dominierenden Artikel von Männern. Die lesen sich halt fast so ein bisschen romanartig von der Erzählweise her.
Das hört sich echt cool an und ich finde es auch irgendwie voll cool, dass dann so viele Frauen so gearbeitet haben. Und wie kam das bei den LeserInnen an?
Das kam ziemlich gut an und veränderte die Welt des Journalismus auf jeden Fall auch nachhaltig. Man muss aber auch dazu sagen, dass diese Frauen sich halt wirklich oft in krasse, also auch gefährliche oder belastende Situationen für ihre Stories gebracht haben. Du kannst daran also auch ganz gut sehen, wie weit Frauen irgendwo gehen mussten, um damals in dem Bereich wirklich gehört zu werden. Außerdem waren halt ihre Berichte zwar beliebt, aber sie selbst wurden nicht unbedingt mehr dadurch respektiert, wie sie gearbeitet haben. Das hört man ja auch schon letztendlich so ein bisschen an der Bezeichnung Girl Stunt Reporters, weil letztendlich waren das nämlich eben keine Girls, die irgendwelche Stunts gemacht haben, sondern Undercover-Journalistinnen, die sich halt auch oft mit gesellschaftlich super relevanten Themen beschäftigt haben.
Okay, dann hat sie ja wirklich Auswirkungen auf die Rolle von Frauen im Journalismus gehabt. Aber natürlich, das stimmt, da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe gerade erstmal nur gedacht, cool, dass sie sich das getraut haben. Aber das war ja echt gefährlich für die Frauen damals. Angenehm war das bestimmt nicht. Ich frage mich, wie die gearbeitet hätten, wenn die gleichen Chancen wie Männer gehabt hätten. War das denn generell etwas Neues oder gab es investigativen Journalismus schon vorher?
Also in der Form war investigativer Journalismus auch generell noch nicht so verbreitet. Also sie war nicht nur für Frauen eine Vorreiterin, sondern eigentlich für die ganze Branche.
Und hat Nelly Bly dann noch andere so extreme Recherchen gemacht?
Also sie ist wirklich noch regelmäßig undercover gegangen und hat investigativ berichtet. Da hat sie auch vor keiner Rolle so wirklich Halt gemacht. Also sie hat sich zum Beispiel auch als Prostituierte getarnt und dann recherchiert oder als Elefantendompteurin. Darüber hat sie dann übrigens geschrieben, I tried to train an elephant last week. The elephant was very scared, so was I.
Ja, kann ich ehrlich gesagt verstehen. Vor so einem Elefant hätte ich auch ein bisschen Angst. Aber das klingt ja echt so, als hätte sie sich erstmal in jedes Abenteuer gestürzt.
Ja, total. Also eine andere ziemlich außergewöhnliche Aktion von ihr hatte mit Journalismus gar nicht so viel zu tun. Nelly hat nämlich 1889 gewettet, in weniger als 80 Tagen um die Welt reisen zu können. Die Idee mit den 80 Tagen stammt aus Jules Vernes Roman In 80 Tagen um die Welt. Und in dem wettet der Gentleman Phileas Fogg, wie der Titel schon sagt, dass er es schaffen würde, in 80 Tagen die Welt zu umrunden. Nelly wollte diesen Rekord sozusagen brechen und ihr Verleger Pulitzer soll Nelly gesagt haben, dass eine Frau das niemals könnte, weil die halt viel zu viel Gepäck und einen Beschützer bräuchte. Ganz nach ihrem Motto, I said I could and I would and I did, hat sie es dann in 72 Tagen geschafft. Ihr Gepäck war übrigens ziemlich leicht und einen Beschützer hatte sie auch nicht dabei. Und während der Reise hat sie natürlich, wie es sich für eine Journalistin gehört, Reiseberichte verfasst. Die wurden später auch gesammelt als Buch veröffentlicht unter dem Titel Around the World in 72 Days.
Also von dem Buch von Jules Verne habe ich tatsächlich schon mal gehört.
Ich habe das sogar mal gelesen und klar, das ist zwar ein Roman, also halt alles ausgedacht und spannender gemacht, aber dass eine Weltreise zu der Zeit echt keine Kleinigkeit war, kann man sich da trotzdem vorstellen. Ich meine, ist es ja heute irgendwo auch immer noch nicht.
Dann finde ich sogar noch krasser, dass ich von Nelly Blys Weltreise, also die das in echt gemacht habe, ehrlich gesagt noch nie was gehört habe. Hat das denn damals viel Aufmerksamkeit erregt oder haben die Leute da gar nicht so viel von mitbekommen?
Doch, eigentlich schon. Also Pulitzer hatte das Ganze dann auch als einen riesen Medienstunt aufgezogen und wusste die Reise schon auch zum Vorteil seiner Zeitung zu vermarkten. Er hat zum Beispiel das Nelly Bly Guessing Game gestartet. Da konnten Leute die genaue Reisezeit schätzen und die GewinnerInnen eine Reise durch Europa gewinnen. Am Ende haben da fast 1 Million Menschen mitgewettet, wie lange sie brauchen würde. Das Reisekleid, das sie getragen hat, ist auch zu einem Trend geworden und viele haben Nelly als so eine Art amerikanisches Idol des Fortschritts gefeiert. Die Zeitschrift Cosmopolitan, die man ja auch heute immer noch kennt, ist sogar mit auf die Aktion aufgesprungen und hat einen ihrer eigenen Leute ins Rennen geschickt, allerdings in die entgegengesetzte Richtung.
Und das, obwohl Pulitzer sogar der war, der es ihr nicht zugetraut hat. Aber am Ende hat Nelly gewonnen?
Genau, also ihre Gegnerin war übrigens auch eine Frau, die Journalistin Elizabeth Bisland. Und die hat es auch in weniger als 80 Tagen geschafft, nur halt 4 Tage später als Nelly.
Das hört sich für mich nach so einem richtigen Spektakel an. Sie war ja am Ende sogar schneller als Phileas Fogg im Roman. Wie hat sie das denn geschafft?
Also zum einen war sie halt so schnell, weil es ihr wirklich um den Rekord ging. Sie hat sich also in den Ländern nicht groß aufgehalten, um da einen Eindruck zu gewinnen, sondern sie ist wirklich so schnell wie möglich durchgereist. Und außerdem hat sie Indien nicht auf dem Landweg durchquert, wie Phileas Fogg das im Roman macht, sondern umsegelt und dann so Zeit gespart. Über ihre Route hat sie sich sogar mit Jules Verne persönlich ausgetauscht und um ihn zu treffen, hat sie auch den einzigen kleinen Umweg eingelegt auf ihrer Reise.
Hat Nelly dann ihr ganzes Leben weiter im Journalismus gearbeitet oder hat sie auch nochmal irgendwas anderes gemacht?
Ja, also die Weltreise war ja schon so ein bisschen ein anderes Abenteuer. Man hat aber auch echt ein bisschen das Gefühl, dass Nelly vor kaum einer Herausforderung so richtig Angst hatte. Sie hat nämlich 1895 Robert Seaman geheiratet. Da war sie 31 und er 73. Und er war Millionär und ein Unternehmer in der Stahlindustrie. Nachdem er gestorben ist, hat sie das Unternehmen ihres Mannes dann weitergeführt und war dabei tatsächlich auch ziemlich progressiv. Also es gab Gesundheits- und Freizeitleistungen für die ArbeiterInnen und solche Sachen. Das war ja damals auch jetzt nicht selbstverständlich.
Okay, das ist ja auch echt interessant. Da sieht man ja wieder, dass sie sich wirklich auch allgemein für Fortschritt eingesetzt hat. Hat sie denn dann den Journalismus quasi endgültig hinter sich gelassen?
Nein, nicht ganz. Also sie war tatsächlich eine ganze Zeit lang eine der führenden Unternehmerinnen der USA, aber das Unternehmen musste dann im Endeffekt irgendwann Konkurs anmelden und ja, Nelly ist dann wieder zurück in den Journalismus gegangen.
Und was genau hat sie dann wieder im Journalismus gemacht?
Ja, also sie hat sich zum einen wieder mit Themen beschäftigt, die besonders für Frauen gesellschaftlich wichtig waren, zum Beispiel das Wahlrecht. Um weiter so richtig undercover zu arbeiten, war sie halt durch ihre Weltreise ein bisschen zu berühmt geworden. Für InvestigativjournalistInnen ist es ja gar nicht so toll, bekannt zu sein. Während des Ersten Weltkriegs hat sie es dann aber nochmal auf eine andere Weise geschafft, zu einer Pionierin für Frauen im Journalismus zu werden. Sie hat nämlich als Kriegsreporterin von der Ostfront berichtet und sogar das Kriegsgebiet zwischen Serbien und Österreich besucht. Nicht so lange nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, also 1922, ist sie dann verstorben. Sie war da 57. Man muss aber nochmal sagen, man könnte gefühlt 10 Leben damit füllen, was Nellie Bly in einem geschafft hat.
Ja, das stimmt. Also wenn man das alles hört, klingt das wirklich wie so eine Heldinnengeschichte aus einem Film.
Ja, das stimmt, aber mit sowas muss man natürlich bei echten Menschen immer ein bisschen vorsichtig sein. Nellie ist nämlich auch keine komplett unkontroverse Person. Also es gibt zum Beispiel Passagen aus den Reiseberichten von ihrer Weltreise, die als rassistisch kritisiert wurden. Das wird dadurch jetzt nicht gerade besser gemacht, dass sie natürlich durch Kolonien gereist ist. Sie schreibt zum Beispiel, dass sie der, Zitat, Versuchung widerstehen musste, in Sri Lanka ein Kind zu kaufen. Manche sagen aber auch, dass das alles nur ein Ausdruck ihres Humors als Autorin ist.
Ja gut, aus heutiger Perspektive weiß ich jetzt nicht ganz, wie witzig das wirklich ist, aber für Frauen im Journalismus hat sie dann doch viel geleistet, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also man kann natürlich auch darüber diskutieren, ob sie jetzt Feministin oder einfach Opportunistin war. Ich persönlich finde, Nellie Bly ist eine Person, bei der es dahingehend echt viel Interpretationsspielraum gibt. Sie selbst kann man natürlich auch nicht mehr fragen. Ja, aber ob sie mit ihrer Arbeit wirklich vorrangig die Gesellschaft gerechter machen wollte oder halt einfach sich selbst einen Namen machen, kann man nicht zu 100% wissen. Ich denke, ehrlich gesagt, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Eine mutige Frau war sie aber auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Mutig war sie auf jeden Fall. Das kann man nur schwer abstreiten. Ich muss aber sagen, dass ich langsam ein bisschen neugierig werde, weil du mir wohl auch noch ein kleines Ratespiel mitgebracht hast, oder?
Ja, genau. Also als ich mich näher mit Nellie beschäftigt habe, dachte ich nämlich teilweise auch, dass ihre Geschichte so abenteuerlich klingt, dass die auch ausgedacht sein könnte. Deswegen habe ich dir jetzt noch ein paar Fun Facts mitgebracht, von denen aber nicht alle stimmen. Und du sollst dann bitte einmal raten, ob der jeweilige Fakt wahr oder falsch ist.
Okay, super. Ich bin bereit.
Okay, also erstens, Nellie hat sich für eine Story ihre Mandeln herausoperieren lassen.
Also sie hat ja wirklich krasse Stories gemacht und ich glaube, das kann man in zwei Sachen. Entweder hat sie irgendwie das einfach gemacht, um irgendwie überzeugender für eine Story zu sein, oder es ist tatsächlich passiert, weil eine Story von ihr so schief gegangen ist. Also ich glaube tatsächlich, das stimmt.
Also das stimmt zum Glück nicht, aber es ist wohl wirklich fast so weit gekommen, als sie verdeckt zu Missständen im Gesundheitssystem recherchiert hat. Also ja, also nach ihrer eigenen Erzählung lag sie mehr oder weniger auf dem OP-Tisch und konnte dann halt eben noch knapp flüchten.
Okay, ja gut, dann lag ich da wohl falsch.
Ja, also der zweite Fakt wäre, dass es Patente unter Nellies Namen gibt, also dass sie auch noch Erfinderin war.
Also irgendwie glaube ich, dass ihr Leben schon so voll ist. Also ich traue irgendwie zu, dass sie noch was hätte machen können, aber irgendwie glaube ich nicht, dass das stimmt.
Also das stimmt tatsächlich. Sie war ja durch ihren Ehemann in der Stahlindustrie aktiv und hat in der Zeit unter anderem eine neuartige Milchkanne erfunden und sich die dann eben auch patentieren lassen.
Also irgendwie überrascht mich die Geschichte dieser Frau. Also eine Milchkanne erfunden, dass sie dazu auch noch Zeit hatte. Okay, krass.
Ja, genau. Und dann drittens, sie hat ihrem eigenen, also echten Nachnamen Cochran ein E angehangen, weil sie halt fand, dass das eleganter aussieht.
Ich kann mir das irgendwie sehr gut vorstellen. Sie wirkt für mich irgendwie ein Mensch, der das machen würde. Einfach nur, weil sie Lust darauf hat und weil es irgendwie einfach auch nochmal ein interessanter Plot-Twist. So ein bisschen Do It For The Plot-mäßig, glaube ich, dass sie das gemacht hat.
Ja, ich meine, also sie hatte auch auf jeden Fall halt ein Talent, ihr Image aufrechtzuerhalten und sich selbst zu vermarkten. Genau, und das ist tatsächlich auch wahr. Also eigentlich wurde Cochran ohne E am Ende geschrieben, aber ja, ihr hat es halt so besser gefallen.
Also Nellie Bly war wohl sowohl eine Pionierin des Investigativjournalismus, aber anscheinend hat sie auch eine Milchkanne erfunden. Also wer weiß, wie der Journalismus tatsächlich ohne sie heute aussehen würde. Das, was sie alles erlebt hat, wir haben schon mehrmals gesagt, das reicht eigentlich für 10 Leute. Trotzdem darf man sie nicht glorifizieren und sollte bestimmte Teile ihrer Arbeit heute kritisch betrachten. Danke, Judith, dass du mir so viel und auch den anderen ZuhörerInnen ihre Geschichte erzählt hast. Für mich war auf jeden Fall sehr viel Neues dabei.
Ja, danke, dass ihr mir zugehört habt.
In 2 Wochen ist es ja auch schon wieder soweit und für euch gibt es dann wieder eine neue Folge von uns zu einer weiteren interessanten Frau aus der Geschichte oder der Gegenwart, das verrate ich euch noch nicht. Ein bisschen was kann ich euch aber erzählen. Die Frau in der nächsten Folge gewann als allererste südkoreanische Person den Nobelpreis für Literatur. Und heute gibt es mal keine Facts zu dieser Person, sondern wir lassen sie einfach selber zu Wort kommen. Deswegen gibt es jetzt für euch ein Zitat aus einem ihrer Werke.
Ich kämpfe jeden Tag, ich kämpfe gegen die Schande, überlebt zu haben und immer noch am Leben zu sein. Ich kämpfe gegen die Tatsache, dass ich ein Mensch bin. Und Sie, ebenso ein Mensch wie ich, welche Antwort können Sie mir geben?
Also, in 2 Wochen sind wir dann wieder für euch da. Wenn ihr auf dem neuesten Stand bleiben wollt und mehr Eindrücke zu unserem Podcast haben wollt, schaut doch gerne mal bei uns auf Instagram vorbei. Da heißen wir Frauensachen-Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr uns da auch mal besucht. Das war's für heute wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao, bis zum nächsten Mal.